Heute vor etwa 2000 Jahren starb ein armer jüdischer Wanderprediger an einem römischen Kreuz. Das wäre im ganzen römischen Imperium keine Nachricht wert gewesen. Es fand in irgendeiner Provinz, von der man zumindest wusste, dass es dort religiöse Unruhen und Aufruhr immer mal wieder gäbe, statt. Aber wer ist schon ein einsamer, armer jüdischer Wanderprediger? Und was ist so Besonderes daran, hätten irgendwelche römischen Bürger gesagt, wenn es in einer römischen Wandzeitung, die es ja damals schon gab, gestanden hätte? Was ist so Besonderes daran, dass irgendjemand am Kreuz stirbt? Denn es war eine gängige Hinrichtungsart für schwere Verbrecher. Und ich weiß nicht wie viele, aber es waren Hunderte, Tausende, Zehntausende Menschen, die an einem römischen Kreuz gestorben sind. Und doch ist dieser Tag der Wendepunkt der gesamten Menschheitsgeschichte. Als Jesus am Kreuz starb, hat sich unser Schicksal, das Schicksal der gesamten Menschheit, gewendet. Und ich möchte mit euch lesen und auslegen die Verse aus dem Markus-Evangelium ab Kapitel 15. Was in den Kapiteln davor geschieht, das ist die Situation, wo Jesus vor Pilatus geführt wird und er versucht, ihn freizukriegen, hat aber nicht den Mut, sich durchzusetzen gegenüber den Hohepriestern. Wahrscheinlich hatte er Angst vor einem Aufruhr und sie verlangen, dass er gekreuzigt werde. Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihn Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Ich erspare euch die gruseligen Details des körperlichen Schmerzes, den Jesus durchlitten hat, weil wer das wissen will, der möge sich die Passion Christi von Mel Gibson angucken, da wird es in aller Brutalität deutlich gezeigt. Ich sage nur eins. Man denkt bei dem Wort Geißel nicht drüber nach, was das heißt. Eine römische Geißel bestand aus mehreren Schnüren, in die Knochensplitter und Steinsplitter eingeflochten waren. Den Rest überlasse ich euch. Also schon bevor Jesus am Kreuz hing, musste er Schmerzen erleiden. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen, zogen ihm einen Purpurmantel an, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihm mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Das heißt nicht genug, dass Jesus nach der Geißelung eigentlich schon fast ein körperliches Wrack war, verspotten ihn die Soldaten vor der gesamten Mannschaft. Dornenkrone, ihr seht das, ist ein sehr eindrucksvolles Exemplar. Ich möchte sowas nicht auf dem Kopf haben. Und das war wahrscheinlich noch das Harmloseste. Er wird verspottet und dann zur Kreuzigung geführt. Sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexanders und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten, einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat den anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtami, das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen: siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte den Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wenn man sich diese Situation mal vor Augen malt, was da eigentlich passiert. Das ist nicht irgendein Mensch, der gekreuzigt wird, das ist der Sohn Gottes. Und er hätte das nicht nötig gehabt. Er hätte im Himmel bleiben können. Da hatte er es wirklich gut. Wir können uns das nur ansatzweise in unserer Fantasie vorstellen, wie Himmel vielleicht sein könnte. Und selbst unsere kühnsten Fantasien werden dem nicht gerecht. Wie wunderbar das da oben gewesen sein muss. Ich sage da oben, obwohl wir nicht wissen, wo der Himmel in dem Sinne ist. Aber er ist da und es ist der beste Ort überhaupt. Und Jesus hätte nicht kommen müssen. Warum? Weil wir unsere Strafe verdient hätten. Und wenn Gott nicht gnädig wäre, dann hätte er uns alle in diesem Dreck hängen lassen können. Sagen, sie haben es fair verdient. Sie wussten ja, dass sie die Gebote übertreten. Sie wussten ja, dass sie gegen mich sündigen. Ich lasse sie ihre Konsequenz spüren. Das hätte Gott sagen können. Und es wäre sein Recht, sein gutes Recht gewesen. Wir hatten diese Strafe, die Jesus erlitten hat, die hätten wir verdient. Und zwar von der Geißelung an bis zum Kreuz. Von Anfang bis Ende. Aber Jesus hat sich erbarmt. Der Vater hat sich erbarmt und hat den Plan von vornherein gehabt, wie er uns retten kann. Und als die Zeit reif war, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Im Johannesevangelium steht am Anfang: er kam zu den Seinen und die Seinen haben ihn nicht erkannt. Er ist mitten in seine Schöpfung gekommen. Und es ist ein Wunder, dass wir hier sitzen und ihn erkannt haben. Und es ist ein Geschenk, dass wir hier sitzen und ihn erkannt haben. Das hätten wir nie selbst machen können. Und Jesus hat sich gesagt, er will uns retten mit allen Konsequenzen. Und das hieß für ihn, dass er es auf sich nimmt, geschlagen zu werden. Dass es auf sich nimmt, auf übelste Weise verspottet zu werden. Ja. Heute würde man sowas Mobbing nennen, aber das hier ist mehr als Mobbing. Jemanden, der schon das Todesurteil empfangen hat, was eigentlich nicht schlimmer geht, auch noch zu verspotten und zu erniedrigen, macht es für denjenigen in der Regel noch viel schwerer, das Ganze zu ertragen. Und dann haben sie ihn dieses Kreuz aufgeladen, und das war nicht so ein Kreuz, das war größer, schwerer, aus wahrscheinlich roh behauenem Holz, man kann noch nicht mal davon ausgehen, dass das irgendwie glatt geschliffen war. Garantiert hat man sich da massigweise Splitter noch mit eingefangen. Und er musste dieses schwere Kreuz, das wahrscheinlich kaum einer von uns hätte einigermaßen tragen können. Oder wir hätten es vielleicht einigermaßen tragen können. Aber wenn einer von uns gegeißelt worden wäre, so wie Jesus, er hätte es kaum tragen können. Und so haben sie jemanden genommen, der einfach vorüberging. Und interessant ist, dass wir wissen, wer das ist. Jesus hat noch auf dem Weg nach Golgatha bewirkt, davon gehe ich aus, dass ein Mensch ihn als Messias annimmt. Denn wir wissen, das war Simon von Kyrene, der Vater des Alexander und des Rufus. Ja, woher weiß Markus das? Ich sage mal mit allen möglichen Auslegern, die ich dazu gelesen habe, dass es deswegen bekannt ist, weil diese Männer, Simon und seine Söhne, Mitglied der christlichen Gemeinde gewesen sind, die in Jerusalem entstand. Selbst auf dem Weg nach Golgatha hat Jesus noch Menschen gerettet. Und dieses Symbol, dass Simon, oder diese symbolische Handlung, Simon hat das Kreuz getragen. Im Grunde können wir sagen, wir sind Simon. Denn wir hätten auch das Kreuz tragen müssen. Nun hat er es für Jesus getragen, aber eigentlich hätten wir das tragen müssen. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt Schädelstätte. Ich finde, alleine das ist auch bezeichnend. Das ist alles ein düsteres Szenario. Draußen vor der Stadt, damit man sich ja nicht, damit nicht irgendeine jüdische Reinheitsvorschrift verletzt wird, draußen vor der Stadt wird Jesus auf einem kahlen Hügel gekreuzigt. Und der nächste Satz, als ich begriffen habe, was das heißt, hat's mich wirklich gepackt. Sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Myrrhe, so hat man festgestellt, ich wollte es genau wissen, was das ist und habe recherchiert, ist irgend so ein Harz von einem Baum, das vermischt mit Flüssigkeit, auch mit Wein, opiatähnliche Stoffe freisetzt, die Schmerzen lindern. Und zwar sehr stark lindern. Sodass Jesus seine Kreuzigung, wenn er es genommen hätte, wahrscheinlich viel, in Anführungsstrichen, besser körperlich ertragen hätte. Aber er wollte die ganze Schuld von uns auf sich nehmen und es sehr bewusst tun. Und so hat er auch auf dieses Betäubungsmittel verzichtet, weil er bei klarem Bewusstsein die Schuld der Menschheit tragen wollte. Weil er diesen Weg ganz klar zu Ende gehen wollte, ohne irgendwelche Ablenkung, weil das war sein Schicksal. Jemand hat mal gesagt, man kann Jesu Leben nur von seinem Tod her verstehen. Meistens guckt man, wenn man über historische Persönlichkeiten nachdenkt, wo ist er geboren? Wie war sein Elternhaus? Wie war seine Kindheit? Und es ist sehr bezeichnend, dass wir über Jesu Geburt zwar was wissen, auch über sein Elternhaus, aber über seine Kindheit, wie ist er aufgewachsen und so weiter, herzlich wenig. Die Bibel widmet dem Thema von Jesu Kindheit ganz wenige Textstellen. Wohingegen Jesus Sterben einen Großteil aller Evangelien einnimmt. Und es ist wirklich, mich hat es gepackt zu wissen, Jesus wollte das. Er wollte es bewusst und er wollte es bei klarem Bewusstsein und ihm war klar, das, was auf ihn zukommt, ist schmerzhafter als das, was er bei der Geißelung schon erlebt hat. Der Tod am Kreuz ist eine der grausamsten Möglichkeiten, einen Menschen umzubringen. Er findet nicht schnell statt, sondern langsam. Und entgegen der Überlieferung, wo die Gekreuzigten, zum Beispiel hier auf dem Bild, zumindest nochmal sowas wie einen Lendenschurz oder ähnliches anhatten, wurde um die Verbrecher, in Anführungsstrichen, um die Verurteilten möglichst nochmal richtig zu demütigen, wurden sie komplett ohne Kleidung ans Kreuz genagelt. Demütigung von außen, Spott von den Umstehenden und unerträgliche körperliche Schmerzen, weil sie quasi nur an den Händen hingen. Sie hatten ein kleines Stückchen, wo sie ihre Beine abstellen konnten mit Mühe und Not und sich wieder aufrichten konnten. Aber es hat die Qual nur verlängert. Es hat die Qual nur verlängert. Und in der Regel konnte so ein Tod, der Tod von Jesu trat schnell ein. Und an einer anderen Stelle hieß es, als Josef von Arimathea um den Leichnam bat, dass Pilatus erstaunt war, dass er schon tot ist. In der Regel dauert das Tage. Zwischen 1 und 3 Tage kann es dauern, bis jemand am Kreuz endgültig stirbt. Qualvoll und elend. Und das hat Jesus auf sich genommen. Warum? Weil wir, jeder einzelne von uns, ihm so wichtig sind, dass er gesagt hat, das mache ich, damit die, die zu mir gehören sollen, damit die wirklich eine Chance vor Gott haben, damit die Menschheit eine Möglichkeit hat, wieder zu Gott zu kommen. Ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, was das heißt, da oben zu hängen, diese Schmerzen zu erleben und verspottet zu werden. Und wenn man denkt, und wenn ihr denkt, dass das das Schlimmste ist, das Schlimmste kommt. Zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama Asabtani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das heißt, in dem Moment, wo Gott die ganze Schuld der Menschheit auf Jesus legt, ist etwas eingetreten, was er nicht kannte. Er hat immer in Gemeinschaft mit Gott gelebt. Im Himmel, in der innigsten Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann, und auch als Mensch auf dieser Erde, war sein Verhältnis und seine Verbindung zum Vater ungetrübt und vorhanden. Ständig. Und plötzlich Finsternis. Er spürt die Nähe Gottes nicht mehr, weil sie nicht mehr da ist. Weil Gott sich abwenden muss. Denn Gott hat gesagt, er kann Sünde nicht ertragen. Gott kann Sünde nicht anschauen. Und genau das ist passiert. Er wendet sich ab von seinem Sohn. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Qual, die da obendrauf kommt zu der ganzen Erniedrigung und den körperlichen Schmerzen. Die sind im Vergleich zu dem nichts. Im Vergleich dazu, dass der himmlische Vater sich von seinem Sohn abwendet, weil er die ganze Sünde, die auf seinem Sohn liegt, nicht anschauen kann. Das war der Plan von Anfang an. Und Jesus wusste, dass das kommen würde. Aber ich glaube, dass es für ihn auch nicht überraschend, aber fast unerträglich war, dass genau das passiert. Viele haben das früher gedeutet, seht, gerade die Gegner des Christentums sehen, Jesus ist gescheitert, das steht schon. Aber wenn man sich das genau anguckt, da kann mal Psalm 22 lesen, denn das ist ein Zitat aus diesem Psalm, wo im Grunde prophetisch die ganze Kreuzigung schon vorweggenommen wird. Wo sogar steht, dass sie um sein Gewand losen werden. Wo sogar steht, was für körperliche Qualen er erleidet. Das wird dort beschrieben. Jesus merkt die Finsternis, Jesus merkt die Trennung von Gott, aber wenn er Psalm 22 zitiert, so kommt auch am Ende der Triumph, dass er gesiegt hat. Lest ihn euch mal durch. Das ist wirklich ein geradezu zu einem Tag wie heute, ein perfektes Lesestück. Psalm 22. Und dadurch, dass er diesen Psalm zitiert, ist es eigentlich schon fast auch ein Triumphausruf. weil er weiß, das ist jetzt schlimm. Gott hat sich von mir abgewendet, aber er weiß auch, wie es ausgehen wird. Trotzdem war das für ihn, glaube ich, die schlimmste Qual, von Gott getrennt zu sein. Und kurz darauf schreit er auf, wahrscheinlich aus der ganzen gesamten Qual, die er dort erleiden musste, und starb. Weil ich glaube, es ist fast noch schlimmer als die körperlichen Qualen, war das die Ursache seines Todes, dass er die ganze Schuld der Menschheit getragen hat. In diesem Moment. Aber schon da, bevor überhaupt nur irgendwo absehbar ist, dass Jesus siegen wird, wovon Auferstehung in dem Moment nicht dran zu denken ist, obwohl Jesus es vorausgesagt hat, dass es passieren wird. Aber in dieser Stunde denkt keiner dran. Aber schon da passiert ein Zeichen, was deutlich macht, hier passiert was ganz Entscheidendes, Neues, und es ist nicht nur der Tod eines Menschen am Kreuz, sondern hier passiert was existenziell Wichtiges. Der Vorhang im Tempel zerriss. Und das heißt, ich glaube, ihr wisst es alle, vor dem Allerheiligsten gab es einen Vorhang, durch den zweimal im Jahr nur der Hohepriester durchgehen durfte. Und was ich irgendwann mal gelesen habe, in irgendeinem schlauen Buch über das Thema, der Priester hatte an seinem Fuß ein Seil. Das heißt, wenn er irgendeine Handlung im Tempel im Allerheiligsten falsch gemacht hätte, wäre er gestorben. Und jeder, der versucht hätte, ihn rauszuholen, wäre auch gestorben, weil er im Allerheiligsten nichts zu suchen hatte. Nur der Hohepriester. Und falls, für den Fall, dass der was falsch macht und stirbt, hätte man ihn rausholen können. Und jetzt dieser Vorhang, der Gott, die Gegenwart Gottes von den Menschen trennt, weil sie es nicht aushalten könnten, zerreißt mitten in zwei. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was für ein Schock das für die anwesenden Priester, die im Vorhof zum Allerheiligsten waren, was das bedeutet haben muss. Für die muss das der absolute Schock gewesen sein. Dass einmal von oben bis unten dieser massive Vorhang zerreißt. Und das deutet darauf hin, dass dieser Mensch, dieser Jesus, der dort am Kreuz gestorben ist, den Weg aller Menschen, die Gott annehmen, zu Gott freigemacht hat. Dass der Zutritt zum Allerheiligsten jetzt gewährleistet ist. Und das war er vorher nie. Und das ist so deutlich, was passiert ist auch am Kreuz, in diesem Kreuzesgeschehen. Das unterschied sich wahrscheinlich so sehr von allem anderen, was sonst an Kreuzigungen so war. Und ich glaube, der römische Hauptmann, um den es hier gleich geht, war jemand, der vielleicht nicht nur eine Kreuzigung gesehen hat, sondern mehrere. Und der kann nur dabei stehen und sagen, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Was für eine Offenbarungserkenntnis angesichts dieses Todes am Kreuz. Auch da hat Jesus noch weiter gewirkt. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Jesus wird abgenommen vom Kreuz und sie legen ihn ins Grab, das eigentlich Josef von Arimathea selber gehörte. Und dann ist Sabbat. Aber, wie ich vorhin schon sagte, dieser Tag, wo dieser einfache jüdische Wanderprediger an einem römischen Kreuz verstarb, das ist der Wendepunkt der Geschichte. Und nur weil er das getan hat, weil er gehorsam war gegenüber dem Vater. Nur deswegen sitzen wir hier. Nur weil er für uns ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben, leben wir. Und das können wir, ich glaube, wir können es gar nicht wirklich ermessen. Ich kann es nicht begreifen mit meinem Verstand. Ich finde es fast schon skandalös, dass für mich jemand sterben muss. Aber es ist gerechtfertigt, wenn ich mich selber anschaue. Ich könnte das nie alles wieder gut machen, was ich in meinem Leben je angestellt habe. Und dabei war ich noch nicht mal in irgendwelche Kapitalverbrechen verstrickt. Ja? Keine Bank ausgeraubt oder Schlimmeres. Ich hätte den Preis nicht bezahlen können. Nur Jesus, nur der, der sündlos war, hat es bezahlen können. Und es hat ihn, und das habt ihr, glaube ich, mitbekommen, alles gekostet. Das war für ihn nichts, was man mal nebenbei macht. Das war für ihn existenziell schmerzhaft, bedrohend und gefährlich. Er glaubte an einen guten Ausgang, aber erstmal war er tot. Es war kein Scheintod. Es war nichts, was irgendeinem Dämmerzustand entspricht, wie manche behaupten, Jesus wäre nur scheintot gewesen, hätte sich davon erholt und dann wäre er nach Indien gegangen. Wieso eigentlich immer Indien? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er nach Indien gegangen. Finde ich auch sehr merkwürdig. Aber sowas überlebt man nicht. Ja? Das überlebt man nicht. Alleine schon eine Geißelung ist ausreichend, um daran zu sterben. Am Blutverlust, an den Schmerzen, an den Infektionen, die kommen können. Und wenn du dann noch am Kreuz hängst, das überlebst du nicht. Und wenn du dann noch die Schuld der ganzen Menschheit trägst, das überlebst du nicht. Jesus war tot. Und es war die Konsequenz dessen, was wir an Schuld auf uns geladen haben. Er musste sterben, damit wir leben können.